3FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Hören Sie heute die vierte Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah? Kiki Wunder, die junge Kriminalassistentin aus Berlin, ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall. Sie haben mit zwei jungen Zeugen gesprochen und sich im Gasthof zum Kreuz in Söflingen umgehört. Das Umhören war leider nicht sehr erfolgreich.
Kurz vor 2 Uhr betraten Kiki Wunder und Fritz Federle den Besprechungsraum. Karger hätte dieser nicht eingerichtet sein können. Dass alles immer so zweckmäßig sein musste. Kiki hätte gerne in einer etwas angenehmeren Atmosphäre gearbeitet. Nur Tische und einfache Stühle und die Tafeln an der Wand, es war ihr entschieden zu wenig. Von einem etwas ansprechenderen Bodenbelag, wie etwa einem Teppich oder gar Parkett, schon gar nicht zu reden. Aber sie hatte ja ihr kleines Büro, in dem sie seit Dienstbeginn schon etliche blühende Pflanzen aufgestellt hatte. Der Ulmer Wochenmarkt auf dem nahen Münsterplatz war einfach zu anziehend. Ja, ja, der Frühling. Kollege Manni hatte sich natürlich diese dumme Bemerkung nicht verkneifen können, als er sie, den Arm voller Blumentöpfe, auf dem Gang getroffen hatte. Schließlich hatte er auch noch etwas von botanischem Garten und Terrarium gemurmelt. Mit Fremdwörtern schien er wohl auch so seine Schwierigkeiten zu haben. Einzig die Kollegin Suse hatte anerkennend genickt, als sie die kleine Pracht begutachtet hatte. Im Augenblick saßen schon fast alle Kollegen und die Kollegin Suse um den ovalen Tisch und warteten darauf, dass sie genauere Informationen über den Toten und das weitere Vorgehen erhalten würden. Dienstbesprechung war angesagt. Eine Sonderkommission sollte sich um diesen Mord, um einen solchen handelte es sich anscheinend doch, kümmern. Da war ein Teamname gefragt. Wie wäre es mit KF, Kikis Fall, oder mit MIV, Mann im Wasser, oder mit Strudel? Klar, dieser Begriff war nicht ganz eindeutig. Es konnte sich bei Strudel auch um einen solchen aus Äpfeln oder Quark, also um diesen köstlichen Kuchenersatz handeln, den Oma Lilli für Kiki hin und wieder gebacken hatte. Bei dem Gedanken an das dünnwandige, gefüllte Teig-etwas lief Kiki das Wasser im Mund zusammen. Forsch warf sie den Begriff in die Runde. Immerhin habe der Tote bei seinem Auffinden doch in einem Wasserstrudel gekreiselt. Etwas Besseres fiel Kiki im Augenblick nicht ein. Wahrscheinlich würde es dann doch mit Wasserleiche enden, vermutete sie. Aber nein, ihr Vorschlag mit Strudel wurde tatsächlich angenommen. Jetzt mussten außerdem die bisher gewonnenen Erkenntnisse zusammengetragen werden. Manni wusste natürlich schon, dass der Tote identifiziert sei. Es sollte ein Apotheker aus Söflingen sein, der am Kuhberg oben wohnte. Er wollte Kiki gerade den Namen des Toten zuflüstern, als Herr Roth um Ruhe bat. Die Identität des Toten ist geklärt, teilte er den Anwesenden mit. Es ist ein gewisser Hannes Bader. Die meisten von Ihnen wissen wahrscheinlich, um wen es sich dabei handelt. Der neue Praktikant, der junge Alfons Abele, von allen nur Wind genannt, kam eilig und wie immer Türen schlagend hereingestürmt und begann, Fotos des Ermordeten an die Wand zu pinnen. »Sieht nicht schlecht aus, der Mann«, stellte Kiki bei sich fest. »Er hat nur leider den Fehler, dass er tot ist.« Und wenn es sich bei der Tat nicht um die eines Wahnsinnigen handelt, muss er etwas auf dem Kerbholz gehabt haben, sonst wäre er wohl noch am Leben. Diese Erkenntnis hatte sie die Polizeiarbeit schon gelehrt. Feinde machte man sich nicht, indem man menschenfreundlich durchs Leben ging. Für diejenigen, die neu hier im Team und auch in Ulm sind, referiere ich auf jeden Fall die wichtigsten Daten, ließ Herr Roth jetzt vernehmen. Das bezog sich ja wohl vor allem auf Sie. Kiki sah ihren Chef aufmerksam an. So erfuhr sie, dass der Tote in Ulm ein relativ bekannter Mann war. Er war 46 Jahre alt, bis vor kurzem, wie es schien, glücklich verheiratet. Er lebte aber momentan wohl in Scheidung und hatte eine erwachsene Tochter. So, so, dachte Kiki, gewesen, glücklich verheiratet gewesen. Das Glücklich schien allerdings vorbei gewesen zu sein. Glücklich bis zur Scheidung. Sie rief sich jedoch gleich wieder zur Ordnung. Dieses Gewesen hieß ja heutzutage gar nichts. Heutzutage heiratete man fast schon mit der Absicht, sich spätestens in 10 Jahren, wenn die Sprösslinge aus dem Gröbsten heraus waren, wieder scheiden zu lassen. Allerdings hatte Kiki schon einiges an Scheidungsverbrechen erlebt und dabei festgestellt, dass Frauen und Kinder meist immer noch die Verlierer waren bei dieser Angelegenheit. Doch sie sollte jetzt nicht solchen Gedanken nachhängen, sondern sich mit der Person des Toten vertraut machen. Im Augenblick vermerkte vorne an der Tafel ihr Chef, dass Bader zunächst einmal der Schwiegersohn des alteingesessenen Apothekers Riedle war, der vor einigen Jahren am Kuhberg direkt neben dem Söflinger Friedhof eine großartige Villa gebaut habe. Dieses Haus habe wohl eher der Schwiegervater finanziert, den Bader habe als Pächter der Gastronomie im Ulmer Tierpark wohl nicht über die nötigen umfangreichen Mittel verfügt. Diesem Umstand sei auch zu verdanken, dass die Villa Eigentum der Frau Bader sei und aus der inzwischen erfolgten Insolvenz ausgeschlossen worden war. Also kein Apotheker. »Lieber Kollege Besserwisser«, raunte Kiki Manni zu. Während der Einsatzleiter referierte, notierte er immer wieder einen Namen auf der Wandtafel. Die erste Spalte enthielt den der Ehefrau Agnes Bader. Sie hatte, Gerüchten zufolge, den ungetreuen Ehemann vor einiger Zeit aus dem gemeinsamen Haus hinausgeworfen und auch schon die Scheidung eingereicht. »Aha«, dachte Kiki, cherche la femme. Ehefrauen waren bei männlichen Toten auch immer mal wieder direkt oder indirekt beteiligt. Kiki war zu kurz in der Stadt, um, wie vielleicht einige der Kollegen, den jetzt toten Herrn Bader persönlich oder auch von Zeitungsfotos her zu kennen. Er hatte, so berichtete der Chef weiter, vor einigen Jahren hier in Ulm eine überdimensionierte Multifunktionshalle mit angebauter Saunalandschaft in Zusammenarbeit mit der Ulmer Stadtverwaltung errichtet, sei jedoch inzwischen insolvent. Er wollte wohl von seinem Schwiegervater unabhängig sein und auf eigenen Füßen stehen. Dieser Schwiegervater war schon mit der Wahl des Gatten seiner Tochter nicht einverstanden gewesen und verstanden hatten sich die beiden auch nicht. Ob hier wohl ein mögliches Motiv lag? Die Frage stellte sich auch deshalb, weil dieser Mann anscheinend weit mehr als nur ein paar Millionen, die er sich von Banken, von der Verwaltung und von Freunden zusammengesammelt hatte, in den Sand gesetzt hatte. »Wie hat der Mensch das bloß geschafft?«, fragte Manni kopfschüttelnd seine Nebensitzerin. »Da muss doch einiges schiefgelaufen sein. Wer würde mir so viele Millionen leihen?« »Ja, dir, du baust doch auch keine Riesenhalle, oder?« Was hier besprochen wurde, erstaunte sie nicht sehr. Sie war es aus der Hauptstadt gewohnt, dass Steuergelder in alle möglichen dunklen Kanäle flossen und dies auf Nimmerwiedersehen. Die exorbitante Verschuldung Berlins hatte ja ihren Grund nicht darin, dass viele Schulen oder Kindergärten oder gar Schwimmbäder gebaut worden waren. Die wurden eher geschlossen oder auch zusammengelegt, wie man so schön in den Zeitungen lesen konnte. Auch die Sozialleistungen hatten die Stadtverordneten Berlins keineswegs erhöht oder gar die Zuschüsse für kulturelle Einrichtungen vervielfacht. Ganz im Gegenteil. Was da passiert war, hatte dem Nutzen und der Bereicherung von Banken und einzelnen Profiteuren gedient und die Allgemeinheit bezahlte brav die Schulden. Steuergelder waren eben immer verfügbar, in Ulm wie in Berlin. Da kommen jetzt schon ganz schön viele als Täter in Frage, flüsterte ihr Federle von rechts ins Ohr, womit er wohl recht haben mochte. Tatsächlich schien sich das Motiv bei diesem Mord nicht so einfach an einer Beziehungstat festmachen zu lassen. Da tauchten neben der betrogenen Ehefrau auch der ungeliebte Schwiegervater, einige intime und verlassene Freundinnen, mehrere Freunde als betrogene Geldgeber, aber auch nicht bezahlte Handwerker und Bauunternehmer sowie andere durch die erfolgte Insolvenz geschädigte in Süddeutschland wie in Norddeutschland als mögliche Täter auf. Wie es schien, hatte der Hallenkönig, wie er laut Manni in der Stadt genannt wurde, sich nicht mit einer Geldquelle in Ulm zufrieden gegeben. Als hier der Rubel rollte, habe er flugs in Norddeutschland, genauer in Nordhorn und in Dormagen, gleichzeitig begonnen, eine solche Multifunktionslandschaft zu erstellen. Dabei sei ihm dann wohl das Geld endgültig ausgegangen. Nach allem, was der Chef vortrug, schien das Ganze über Jahre hinweg ein starkes Geflecht von persönlichen Bekanntschaften und Beziehungen, von Feindschaften und Seilschaften, von Neid und Günstlingswirtschaft gewesen zu sein. Da viele an den Machenschaften beteiligt waren, kochte man die ganze Misere, die sich inzwischen auch in Ulm in Form einer ziemlich maroden Halle zeigte, auf möglichst kleiner Flamme. Selbst der Lokalredakteur der Ulmer Allgemeinen Zeitung hatte anscheinend die Machenschaften dieses Herrn Bader mit goldener Feder zu verniedlichen versucht und die ganze Zeit über wurde so wenig wie nur möglich in den Zeitungen berichtet. Wenn überhaupt, dann mit großem Mitgefühl für den bedauernswerten, angeblich von falschen Freunden gelingten, gutgläubigen Hallenkönig. Dies hatte keineswegs allen in der Stadt gefallen. Wer freute sich schon, wenn Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen an Steuergeldern durch Privatleute verschleudert wurden oder auf Nummernkonten in der Schweiz landeten? Das mit dem öffentlichen Verschweigen wird sich bald ändern, dachte Kiki. Wenn die überregionalen Zeitungen erst einmal Wind von dem Mord und dem Hintergrund bekommen, dann wird hier mehr schmutzige Wäsche gewaschen, als allen lieb sein wird. Nachdem die Identität des Ermordeten feststand und der mögliche Täterkreis aufgezeigt und festgehalten war, wurden die bis dato ermittelten Ergebnisse berichtet. Die Leiche war bei ihrem Fund unbekleidet gewesen und die Kollegen hatten bisher weder im näheren noch im weiteren Umfeld auch nur einen Hauch von Kleidung entdeckt. Der Klosterhof war abgesucht worden, auch der angrenzende Spielplatz und der Sportplatz. Noch immer waren Kollegen im Einsatz, die das Gelände entlang des Radweges, auch die Schrebergärten im Umfeld sowie den großen Zöflinger Friedhof absuchten. Kiki überlegte, wo sie wohl so ein Kleiderbündel verstecken würde. Hinter so einem Grabstein konnte man zwar ein Bündel Kleider ablegen, aber das würde doch bald von grabpflegenden Angehörigen entdeckt werden. Und die Zöflinger pflegten ihre Gräber. Es sei denn, der Täter hätte es in einer neuen, noch mit lockerer Erde bedeckten Grabstelle verbuddelt. Kiki dachte aber eher an den Kofferraum eines Autos. Wenn sie die Täterin wäre, würde sie die Kleidung möglichst weit wegfahren, verbrennen oder in den Müll werfen. Bis dato war die Suche jedenfalls ergebnislos geblieben. Kiki und Federle berichteten von ihrem mehr oder weniger ergebnislosen Gespräch mit den Kindern und der Mutter des einen Jungen. Ihren Bericht wollten sie am Abend schreiben. Interessant für Kiki war es, wie der Tote zunächst identifiziert wurde. Kollege Manni hatte mit seinem Partner die umstehenden Neugierigen befragt, ob jemand schon länger in Zöflingen wohnhaft sei und sich zutraue, einen Blick auf den Toten zu werfen. Sie hätten ein Sofortbild herumgereicht. Dabei habe sich spontan eine ältere Frau namens Zimmermann gemeldet und tatsächlich nach einem Blick auf den Toten gerufen: »Ha, das ist der Herr Bader, den kenne ich gut, der wohnt oben am Friedhof.« »Oh nein, nicht die Frau Zimmermann«, stöhnte Kiki, »das ist meine Vermieterin, bei der wohne ich. Die weiß immer alles und auch noch alles besser.« Herr Roth war von diesem spontanen Ausruf Kikis wenig angetan. »Eine Zeugin ist eine Zeugin. Sind Sie da nicht meiner Meinung, liebe Kollegin? Das wird bei Ihnen in Berlin nicht anders gewesen sein.« Auweia, da hatte sie sich mal wieder in die Nesseln gesetzt, wie man so schön sagt. Dass Roth sie aber auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit auf Berlin ansprechen musste, der hatte wohl was gegen Berlin. Kiki konnte nur zustimmend nicken. Frau Zimmermann hatte den Toten also erkannt. Da konnte sie sich ja am Abend auf einiges an Fragen gefasst machen. Ihre Vermieterin hatte nämlich die Angewohnheit, abends auf einen Sprung, wie sie das nannte, bei Kiki vorbeizuschauen. Kiki hatte schon manchmal versucht, einfach nicht aufzumachen, aber die Klingel ging so hartnäckig, dass es nicht möglich war. Kriminalrat Roth hatte inzwischen weiter referiert und Kiki verschob die Gedanken an ihre Vermieterin auf später.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.